Ein Arztwartezimmer habe ich mich in meinem Leben schon sehr gewöhnt. Machen wir im Großen und Ganzen keine Schwierigkeiten mehr, auch wenn man einmal ungemeldet da ist oder kein Termin vereinbart wird. Schwieriger ist es bis heute schon mit dem Warten auf Diagnoseergebnisse oder Laboruntersuchungen. Die können anstrengend sein. Und ich erinnere mich noch genau, etwas vom Schlimmsten war das Warten auf die Prüfungsergebnisse beim Studiumabschluss oder beim zweiten Examen. Ich bin schon sehr dankbar dafür, dass ich noch nie darauf warten musste, ob die Agentur für Arbeit mir ein Angebot hat. Und dass ich noch gar nie in einem Gerichtssaal war und wartete auf das, was der Richter verkündete. Um dieses Warten auf ein Gerichtsurteil, um das geht es ja heute. Ich denke, das haben Sie schon gemerkt im Wochenspruch, dem Wochenlied, das wir eben gesungen haben, in der Schriftlesung aus der Offenbarung, die wir gehört haben. Immer geht es um das Warten auf das, was Jesus Christus am Ende der Zeit über unser Leben sagen wird. Da wird in der Schriftlesung ist da von einem Buch Rede gewesen, ein Bild für das, dass unser Leben vor Gott ganz offen liegt und bei ihm alles aus unserem Leben verankert ist. Abwarten heißt es da. Im heutigen Predigtext erfahren wir, und das ist natürlich hilfreich, wie Paulus diese Wartezeit sieht, wie er dem Gericht entgegensieht und welche Hoffnung ihn dabei bewegt. Und ich denke, von Paulus können wir viel lernen. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 18 bis 23. Paulus schreibt, ich bin sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Vielleicht haben Sie schon auch einmal darüber nachgedacht oder ähnliche Überlegungen gehört, wenn Paulus heute unser Nachbar wäre, wenn die Zeitungen, sei es die Lokalzeitungen oder nachdem er da viel gereist ist, auch überörtliche Zeitungen über ihn berichten würde, das wäre wohl schwierig, weil da so viel Negatives es gibt. Er hat es ja nicht sehr weit gebracht in seinem Leben. Sicher, ein hochreligiöser Mensch, aber hochreligiöse Menschen sind ja immer etwas problematisch. Er hat sich ganz für seine Überzeugung eingesetzt, aber dabei ist er ledig geblieben, ohne Kinder, keinen festen Wohnsitz, eine schmerzhafte chronische Krankheit, ständig unterwegs und das fällt besonders auf, laufend in Schwierigkeiten. Wenn er irgendwo in einer Gemeinde gepredigt hat, hat das viele zum Nachdenken gebracht über Jesus und andere haben ihm dann nur Ärger verursacht. Der muss mit seiner Verkündigung schnell wieder weg. Und auch mit den Gemeinden, die er gegründet hat, gab es da immer wieder Schwierigkeiten. Das zeigen die Briefe. Ein besonders guter Redner war er auch nicht, so urteilten die in den Gemeinden. Und seine langen Sätze in den Briefen machen uns da bis heute Schwierigkeiten. Er wurde mehrfach verprügelt, gesteinigt, ausgeraubt, erlitt Schiffbruch. Gelebt hat er immer am Existenzminimum, mehrere Jahre im Gefängnis und am Schluss zum Tode verurteilt. Sicher daneben steht diese Handvoll Briefe, die einen großen Teil des Neuen Testaments ausmachen. Aber da eine Bilanz des Lebens zu ziehen, das ist schon schwierig. Da, was ist positiv? Wie viel wiegt das Positive, das Negative? Aber nun ist interessant, dass Paulus mit seinem Leben ganz anders umgeht. Dass er es nicht so im Rückblick versucht zu bilanzieren, positiv, negativ. Er zählt nicht zusammen, sondern er sagt, mein Leben ist eine Vorstufe. Das Eigentliche erwarte ich noch, das Wichtigste. Der Schwerpunkt meines Lebens, das, was am Ende den Ausschlag geben wird, das ist nicht das, was ich getan habe, sondern was der mir schenkt, der Schöpfer und der Auftraggeber meines Lebens ist. Er sagt, die kommende Herrlichkeit, das, was als Geschenk für mich bereit liegt, das überwiegt alles Leiden und alle Schwierigkeiten und Nöte in meinem Leben. Ich muss also gar nicht immer wieder nachdenken, habe ich da manches durch meine Ungeschicklichkeit selbst verursacht an Schwierigkeiten? War das im Sinne meines Auftraggebers? Sondern entscheidend ist in meinem Leben, was bleibt. Das, was vergeht, kann ich getrost zurücklassen. Aber die Frage ist, was wird Bestand haben? Dietrich Bonhoeffer hat angesichts der Situation im Dritten Reich über diese Frage auch viel nachgedacht. Er hat das mit etwas abstrakten Begriffen gesagt. Er hat gesagt, wir Christen sollten lernen, zwischen dem Vorletzten und Letzten zu unterscheiden. Aber was ist das Vorletzte? Unser Alltag, das, was wir täglich erleben, das, was ich so von Paulus alles aufgezählt habe, an seinem Beispiel. Die schönen Dinge, die herrlichen Feste, die wir erleben im Leben, aber auch das Schwere, diese Diagnosen, das ist das Vorletzte. Dieser Weg von der Geburt bis zum Tode. Und da endet auch unser Blick. Aber die Bibel schärft unseren Blick dafür, dass etwas danach kommt, etwas Endgültiges, Wesentliches, und dass das von Gott geschenkt wird. Und jetzt sind wir noch im Wartezimmer. Das ist noch zukünftig. Das Entscheidende passiert erst, wenn diese Wartezeit vorbei ist. Das ist uns in unserer Umgebung heute eine vollkommen unpopuläre Sicht. Wer will schon warten? Schon bei den kleinen Kindern. Ich alles sofort. Gell? Und in vielen, ich habe selbst viele Gespräche erlebt, wenn ich an Trauerbesuche denke, wenn man auf ein Leben zurückgeblickt hat. Da war manchmal davon die Rede, was der Verstorbene als junger Mensch sich gewünscht hat, was er träumt hat, was er gehofft hat. Und es war sehr verschieden. Manche haben dankbar berichtet, was sich alles erfüllt hat, und andere sahen, viele, viele Hoffnungen und Ziele und Pläne wurden durch eigenes Unvermögen, Ungeschicklichkeit oder durch die Umstände verhindert. Viele Träume hat sich nicht erfüllt. Dann ist die Frage, geht dann der Daumen nach unten über so einem Leben? Oder, ja, was bleibt dann, wenn ein Mensch im Wettkampf des Lebens auf der Strecke geblieben ist? Paulus und auch ein Mann wie Dietrich Bonhoeffer, die haben die Hoffnung nicht auf dieses Leben gesetzt. Sondern, ein erster Punkt aus unserem Text, die haben das Beste noch erwartet. Das Warten heißt, das Beste erwarten wir. Paulus erwartet mehr vom Leben. Und er sagt, ich bin nicht der Einzige, der mehr vom Leben erwartet. Mit mir wartet die ganze Schöpfung. Das ist ja das spezielle Aspekt unseres Predigttextes. Alle Tiere warten, die ganze Natur wartet. Paulus ist der Überzeugung, die wissen alle, dass Fressen und gefressen werden nicht das letzte Wort ist. Dass auch die Erde nicht ein ewiger Kreislauf von Werden und Vergehen ist, sondern er sagt, die Schöpfung als Ganzes ist gespannt darauf, wie sich Gott eigentlich das gedacht hat. Damals bei der Schöpfung, als er diese Erde schuf und uns als sein Gegenüber, als seine Gesprächspartner, da hat er sich doch nicht das gedacht, was wir jetzt vorfinden. Er wollte uns als seine Kinder haben, als Menschen, die seine Schöpfung mit Ehrfurcht und Respekt behandeln und bewahren. Aber soweit wir uns zurückdenken können, von Anfang an haben die Menschen dieses Ziel verfehlt. Es liegt in der Natur des Menschen seit Adam, dass er sagt, ich bringe das schon allein hin mit meinem Leben und dieser Erde. Ich brauche dazu nicht Gott, den Schöpfer. Ich will mein eigener Herr sein. Ich vertraue mir und das Merkwürdige ist ja dann, dass die Menschen sich dann nach anderen Göttern suchen, dass sie andere Dinge anbeten. Sei es Statuen, wie sie in Afrika finden, sei es die Ahnen, sei es Ideologien. Aber es gibt viele andere Dinge, nach denen wir uns ausrichten, die unser Leben prägen. Wir basteln uns Götzen und werden oft sehr abhängig von ihnen. Sie zerstören uns manchmal sogar. Gottes gute Weisung lassen wir beiseite. Wir lassen uns immer wieder einflüstern, sollte Gott wirklich gesagt haben? Aber dahinter steckt, sagt die Bibel, Satan, der Gegenspieler Gottes. Und das ist die Sünde, sagt die Bibel. Nicht die Steuersünde und nicht die Verkehrssünde, sondern diese ganz falsche Ausrichtung unseres Lebens. Und nun weitet der Paulus hier den Horizont. Er sagt, unter dieser verkehrten Ausrichtung von uns Menschen leidet auch alles neben uns. Die ganze Schöpfung leidet darunter, die Tiere und die Natur. Sicher, in unseren Jahren jetzt, in den letzten Jahren, hat man sehr wieder auch die Verantwortung für die Mitgeschöpfe entdeckt, dass sie nicht nur Fleischlieferanten sind und Pflanzen nicht nur Rohstoff. Ich erzähle gerne, dass da schon der württembergische Pfarrer und Liederdichter Albert Knapp im 19. Jahrhundert ein Pietist, den ersten Tierschutzverein Deutschlands gegründet hat und schon in meiner Jugend habe ich bei Verwandten gehört, wie der Bauer sich bekehrt, merkt es zuerst das Vieh im Stall. Was das heute für einen Landwirt im Rahmen der EU heißt, das kann ich nicht sagen. Aber so eine Grundlinie ist da gegeben. Paulus erwartet vom Leben mehr, weil er dem Auferstandenen begegnet ist. Er erwartet vom Leben mehr, weil der Heilige Geist schon jetzt in seinem Leben eine Hoffnung in ihm weckt, weil er Gottes Geist verspürt, weil der ihm Versöhnung mit Gott geschenkt hat, Vergebung, weil er eine neue Beziehung hat zu Gott durch den Heiligen Geist und weil er sein Leben jetzt an Gottes Willen ausrichtet und deswegen erwartet er vom Leben in der Zukunft nach dem Tod noch viel Größeres. Und deswegen zweitens kann er im Warten auf dieses Zukünftige, kann er Leiden aushalten. Damit sind wir auch bei dem Thema, das nachher in der Fürbitte vorkommt oder das Thema ist, Leiden. Besonders verfolgte Christen erleben das. Aber Paulus sagt, es gehört zu unserem Leben von uns Christen. Es ist nicht einfach so automatisch, dass Gottes Geist unseres Lebens verändert. Oder anders gesagt, wenn Gottes Geist unser Leben prägt, dann gibt das auch Schwierigkeiten. Dann verstehen uns viele Menschen auch nicht. Jesus sagt, die Wirkung von Gottes Geist, die besteht hauptsächlich darin, dass er uns an seine Worte erinnert. Und wenn wir uns an Jesu Worte erinnern und von denen unser Leben prägen lassen, dann merken, dann prägt es sich uns auch ein, ich bin Gottes Kind. Dann bekommen wir Gewissheit, ich gehöre zu Gott, jetzt und in Ewigkeit. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir nicht ein Leben lang mit den Folgen der Sünde zu kämpfen haben. Darunter leiden wir manchmal. Und der größten Folge der Sünde gehen wir alle entgegen, dem Tod. Und das ist traurig. Das macht Schmerzen, das Abschiednehmen. Wir haben es ja in diesen Wochen wieder auch hier von Gemeindegliedern erlebt. Der Tod ist nicht Gottes Willen. Er ist in die Welt gekommen, weil wir Menschen eine falsche Ausrichtung unseres Lebens haben. Und dass wir Menschen sterben müssen und dass unser Leib vergeht, das betrifft eben nicht nur uns, sondern die ganze Schöpfung, Tiere, Pflanzen, die ganze Welt. Gott hat es von Anfang an anders gedacht, aber durch die Sünde kam der Tod in die Welt, der Schmerz, das Leiden. Und davon sind auch Menschen, die durch den Heiligen Geist wissen, ich bin ein Kind Gottes, nicht ausgenommen. Paulus sagt, wir leben jetzt über Jahre hinweg, wie eine Frau, die in den Wehen liegt. Das verstehen Frauen sicher besser. Aber er sagt, das Leben von Christen, das ist so ein Leben in Geburtswehen. Wir wissen, da ist etwas Neues. Das hat schon begonnen, das ist schon herangewachsen. Das lebt in uns, aber es ist noch nicht sichtbar. Wir sind auf dem Weg zum ewigen Leben. Wir sind neugeboren durch Gottes Geist und wir vertrauen darauf, dass Jesus alle Schuld am Kreuz bezahlt hat und die Strafe auf sich genommen hat und dass er auferstanden den Tod besiegt hat. Aber noch müssen wir durch den eigenen Tod, durch das Abschiednehmen hindurch. Und das beginnt ja schon früher, wenn Körperteile rausoperiert werden, wenn wir Abschied nehmen müssen, wenn wir Kriegsgeschehen erleben, wenn Christen verfolgt werden. Der Tod prägt unser Leben. Aber Jesus ist die Hoffnung. Er hat uns ja gezeigt, das Beste kommt noch. Und an Jesus vorbei gibt es keine Hoffnung, keine Rettung aus dem Tod. Er ist der einzige Weg zum Vater. Aber wo wir ihm vertrauen, da öffnet sich ein Blick, wie wir es in der Schriftlese gehört haben, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, ohne Leid, ohne Schmerzen. Das ist das Ziel, das, Paulus sagt, die ganze Schöpfung erwartet. Wenn man was erwartet, heißt es nicht unbedingt im Wartezimmer, da sitzt man oft sehr untätig herum. Entweder hat man etwas mitgenommen, was man arbeiten lassen kann, oder man begnügt sich mit dem, was da aufliegt. Aber für Paulus ist dieses Warten kein Herumsitzen und Warten auf den Tod, sondern es ist eine tätige, schaffige, möchte ich fast sagen, Sehnsucht. Ich muss anderen von dieser Hoffnung weitererzählen. Das muss ich weitergeben, dass da ein Ziel da ist, dass das Beste auf mich erwartet. Das bereitet dann manchmal wieder Leiden, wenn ich diese Hoffnung weitersage. Aber ich kann sie nicht verschweigen. Paulus hat sein ganzes Leben eingesetzt und daher rühren auch diese Leiden, damit viele Menschen dem Besten, was uns erwartet, erfahren. Und deswegen als drittes und letztes Warten heißt, das Beste erwarten, Leiden aushalten und an der Hoffnung festhalten. Hoffnung. Diese Hoffnung hat, fast möchte ich sagen, leider noch kein sichtbares Zeichen. Das, was sichtbar um uns ist, morgen wieder und übermorgen, das spricht vieles gegen die Hoffnung. Menschen sterben, kommen nicht wieder, wir werden älter. Bei den ersten Jüngern war das anders. Die haben nach dem Ostermorgen den Auferstandenen Jesus gesehen. Die haben mit ihm gesprochen, das Abendmahl gefeiert. Konnten seine Hände in seine Wundmale legen. Sie haben ihn gehört, das ist vorbei mit der Himmelfahrt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist nicht mehr sichtbar unter uns, Jesus. Er hat sich da verabschiedet. Aber durch seinen Heiligen Geist ist er da, durch sein Wort, mit dem er uns redet. Im Gebet können wir uns an ihn wenden. Paulus sagt, unsere Hoffnung besteht nicht im Sehen, aber im Hören. Im immer wieder geduldigen und wiederholten Hören auf die Bibel und sein Wort. Wir sehen nicht, was uns erwartet, aber wir haben das Wort der Bibel. Wir hören die Stimme Jesu. Und deswegen ist der Aufenthalt in diesem Wartezimmer einigermaßen erträglich. Ich weiß doch, worauf ich warte. Das Beste kommt noch. Deswegen kann ich Leiden aushalten. Ich halte fest an der Hoffnung. Ich höre von dem, was kommen wird. Und das möge Gott uns schenken, dass wir diese Verheißung und diese Worte im Alltag unseres Lebens, schon heute Nachmittag, vielleicht schon nachher beim Mittagessen wieder. Der Alltag ist so laut, aber Gott möge uns schenken, dass wir diese Hoffnung nicht überhören, dass wir das Vorletzte nicht mit dem Letzten verwechseln, dass täglich diese Stimme Gottes in unser Leben hineindringt, immer wieder aufs Neue. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Ich möchte gleich jetzt hier von der Kanzel aus noch beten. Sie dürfen sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir bitten dich um Vergebung, wo wir viel zu wenig auf dein Wort gehört haben. Du siehst auch, wo in unserem Leben falsche Götzen sind, wo wir einfach so an vergängliche Dinge gebunden sind, ihnen anhängen. Und du weißt, wo wir dabei dann schuldig geworden sind. An Mitmenschen, an deiner guten Schöpfung. Du siehst auch, wo die Tiere und die Natur unter den Folgen unserer Schuld leiden. Hilf uns da, durch deinen Geist auch neu Verantwortung wahrzunehmen, gerecht zu sein. Gegenüber unserem Nächsten, auch dem weit entfernt wohnenden Nächsten und deiner Schöpfung. Du siehst auch, wie wir unter den Folgen der Sünde leiden, wie Krankheiten zu schaffen macht, wie wir es manchmal schier nicht mehr aushalten, wie der Tod das Abschiednehmen uns plagt. Wir bitten dich um Linderung der Schmerzen und Heilung nach deinem Willen. Wir bitten dich für die Sterbenden in unserer Gemeinde und ihre Angehörigen. Sei du bei ihnen, begleite sie auf ihrem letzten Weg, hilf uns auch einander zu begleiten und lass die Hoffnung in unserer Gemeinde lebendig sein, dass du für uns den Tod besiegt hast und sei uns gnädig im Gericht. Das bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.